Namen der evangelischen Kirchengemeinde Plettenberg grüße ich alle, die heute per Internet mit uns feiern. Herzlich willkommen zum Gottesdienst am dritten Sonntag in der Osterzeit. Wir senden heute die frohe Botschaft wieder aus der Martin-Luther-Kirche. Der Wochenspruch lautet: Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Das Thema dieses Sonntages, Jubilate, erinnert uns an Gott, den Schöpfer, der das Leben liebt, erhält und immer wieder neu macht. Bei uns erwacht die Natur in diesen Frühlingstagen zu neuem Leben. Darüber freuen sich viele. Wir sollen uns an Gottes Schöpferkraft freuen und ihn darüber loben und preisen. Das größte Wunder ist aber nicht die Erneuerung der Natur, sondern das Wunder des neuen Lebens. Durch Jesus Christus ist das geschehen. Er hat den Tod besiegt und ewiges Leben gebracht. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Diese frohe Osterbotschaft erinnert uns an die Bedeutung des Wortes Jubilate. Das heißt jubelt oder frohlockt oder wie es im Psalm 66 lautet: Jauchzet Gott alle Lande, lobt, singet zur Ehre seines Namens. Das wollen wir in diesem Gottesdienst mit unseren Gebeten und Liedern tun. Ich wünsche allen einen gesegneten Gottesdienst.
Mit Gott verbringen, die Welt mit offenen Augen sehen. Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn,
der Himmel und Erde gemacht hat.
Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geist.
Wir hören Worte aus dem Psalm 66, der für den Sonntag Jubilate vorgesehen ist. Er steht unter der Überschrift Danklied für Gottes wunderbare Führung. Jauchzet Gott alle Lande, Lob singet zur Ehre seines Namens, rühmet ihn herrlich. Sprecht zu Gott, wie wunderbar sind deine Werke. Deine Feinde müssen sich beugen vor deiner großen Macht. Alles Land bete dich an und Lob singe dir, Lob singe deinem Namen. Kommt her und sehet an die Werke Gottes, der so wunderbar ist in seinem Tun an den Menschenkindern. Lobet ihr Völker unseren Gott, lasst seinen Ruhm weit erschallen, der unsere Seelen am Leben erhält und lässt unsere Füße nicht gleiten. Kommt her und höret zu, alle, die ihr Gott fürchtet. Ich will erzählen, was er an mir getan hat. Zu ihm rief ich mit meinem Munde und pries ihn mit meiner Zunge. Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft, noch seine Güte von mir wendet. In der Stille lasst uns alles vor Gott bringen, was uns von ihm trennt, ihm unsere Sünden bekennen und ihn bitten um seine Vergebung. Vater im Himmel, du gibst den Heiligen Geist allen, die an dich glauben und dich darum bitten. Darum rufen wir dich an. Herr, nimm alle Sorgen von uns. Nimm alles, was uns trennt, von dir weg. Stärke uns im Glauben und führe uns auf rechtem Weg. Darum rufen wir zu dir, Herr, erbarme dich unser.
Auf diesem Weg durch das Tal der Plage. Unsere Herzen sind zu schwach, Angst und Leid zu tragen. Kyrie, ten piedad, Senior. Kyrie, ten piedad, Senior. Kyrie, ten piedad, Senior. Herr, erbarme dich. Geh mit uns auf diesem Weg durch das Tal der Sorge. Geh mit uns den Weg der Liebe in ein neues Morgen. Kyrie, ten piedad, Senior. Kyrie, ten piedad, Senior. Kyrie, ten piedad, Senior. Herr, erbarme dich.
Gott ist gnädig und barmherzig. Das erfreut unsere Seele. Herr, wir wollen deinen großen und wunderbaren Namen preisen. denn du bist heilig.
Ich lobe meinen Gott, der aus der Tiefe mich holt, damit ich lebe. Halleluja! Ich lobe meinen Gott, der mir die Fesseln löst, damit ich frei bin. Halleluja!
Ehre sei Gott auf der Erde, in allen Straßen und Häusern. Die Menschen werden singen, bis das Lied zum Himmel steigt. Ehre sei Gott und den Menschen Frieden. Ehre sei Gott und den Menschen Frieden. Ehre sei Gott und den Menschen Frieden. Frieden auf Erden. Ich lobe meinen Gott, der meine Tränen trocknet, dass ich lache. Halleluja! Ich lobe meinen Gott, der meine Angst vertreibt, damit ich atme. Halleluja! Ehre sei Gott auf der Erde, in allen Straßen und Häusern. Die Menschen werden singen, bis das Lied zum Himmel steigt. Ehre sei Gott und den Menschen Frieden.
Lasst uns zu Gott beten.
Herr, du Schöpfer aller Dinge,
wie du die Natur zu neuem Leben erwächst, so willst du auch uns Menschen erneuern und einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, in denen Gerechtigkeit wohnt. Belebe uns, o Gott, wecke uns auf aus aller Verzagtheit, aus den alltäglichen Sorgen, dass wir den Mut haben zu glauben und auferstehen zum Leben mit dir. Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. Wir hören nun als Schriftlesung einen Abschnitt aus dem 17. Kapitel der Apostelgeschichte.
Paulus wartete in Athen auf Silas und Timotheus. Die Stadt war voller Götzenbilder. Als Paulus das sah, packte ihn der Zorn. Er sprach in der Synagoge zu den Juden und zu denen, die an den Gott Israels glaubten. Jeden Tag redete er mit den Leuten, die er auf dem Marktplatz antraf. Einige epikureische und stoische Philosophen verwickelten ihn in ein Streitgespräch und meinten:
Was will dieser Schwätzer eigentlich? Andere sagten: Anscheinend verkündet er irgendwelche fremden Gottheiten.
Denn Paulus verkündete die gute Nachricht von Jesus und von der Auferstehung. Sie nahmen ihn mit zum Areopag und fragten:
Was ist das für eine neue Lehre, die du da vertrittst? Können wir mehr darüber erfahren? Was du uns erzählst, klingt in unseren Ohren sehr fremd. Wir würden gerne wissen, was es damit auf sich hat.
Die Athener und auch die Fremden, die dort lebten, waren nämlich sehr neugierig. Sie kannten keinen besseren Zeitvertreib, als stets das Neueste in Erfahrung zu bringen und es weiterzuerzählen. Paulus trat in die Mitte des Areopags und sagte:
Ihr Bürger von Athen, nach allem, was ich sehe, seid ihr sehr fromme Leute. Ich bin durch die Stadt gegangen und habe mir eure heiligen Stätten angeschaut. Dabei habe ich auch einen Altar gefunden, auf dem stand: Für einen unbekannten Gott. Das, was ihr da verehrt, ohne es zu kennen, das verkündige ich euch. Es ist der Gott, der die Welt geschaffen hat und alles, was in ihr ist. Er ist der Herr über Himmel und Erde. Er wohnt nicht in Tempeln, die von Menschenhand errichtet wurden. Er ist auch nicht darauf angewiesen, von Menschen versorgt zu werden. Er ist es doch, der uns allen das Leben, den Atem und alles andere schenkt. Er hat aus einem einzigen Menschen die ganze Menschheit hervorgehen lassen, damit sie die Erde bewohnt. Für jedes Volk hat er festgesetzt, wie lange es bestehen und in welchen Grenzen es leben soll. Er wollte, dass die Menschen nach ihm suchen, ob sie ihn vielleicht spüren oder entdecken können. Denn keinem von uns ist er fern. Durch ihn leben wir doch, bewegen wir uns und haben wir unser Dasein. Oder wie es einige eurer Dichter gesagt haben, wir sind sogar von seiner Art. Weil wir Menschen also von Gottes Art sind, dürfen wir uns nicht täuschen. Die Gottheit gleicht keineswegs irgendwelchen Bildern aus Gold, Silber oder Stein. Die sind nur das Ergebnis menschlichen Könnens und menschlicher Vorstellungskraft. Nun, Gott sieht nachsichtig über die Zeiten hinweg, in denen die Menschen ihn nicht gekannt haben. Aber jetzt fordert er alle Menschen an allen Orten auf, ihr Leben zu ändern. Denn Gott hat einen Tag festgesetzt, um über die ganze Welt zu richten. Dann wird er Gerechtigkeit walten lassen, durch den Mann, den er dazu bestimmt hat. Dass dieser Mann wirklich dafür bestimmt ist, hat Gott allen Menschen durch dessen Auferstehung von den Toten bewiesen.
Als Paulus von der Auferstehung der Toten sprach, lachten ihn einige seiner Zuhörer aus. Aber andere sagten:
Darüber wollen wir ein andermal mehr von dir hören.
So verließ Paulus die Versammlung. Einige Leute schlossen sich ihm an und kamen zum Glauben. Unter ihnen war Dionysius, der dem Areopag angehörte, eine Frau namens Damaris und noch einige andere.
Halleluja! Lobt Gott in seinem Heiligtum. Alles, was Odem hat, lobe den Herrn. Halleluja! Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja! Wir wollen nun miteinander unseren christlichen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zu Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Domino, in Laetitia. Alleluia, Alleluia, in Laetitia. Alleluia, Alleluia, in Laetitia. Jubilate Deo, omnes terra, servite Domino. Alleluia, Alleluia, in Laetitia. Alleluia, Alleluia, in Laetitia.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Olle Niggelfurt. Das hörte ich früher öfter, wenn ich meine Nase in die Töpfe auf dem Herd oder in Angelegenheiten steckte, die mich nichts angehen. Niggelig sein, das ist sauerländisch für neugierig sein, mit einem gewissen Hang dazu, zu neugierig zu sein. Oder neugierig aus unlauteren Motiven. Für Niggeligkeit wird man getadelt. Wenn man neugierig aus purer Sensationslust ist, sollte man sich besser zurückhalten. Neugier an sich ist aber durchaus etwas Gutes, wenn sie aus einem echten Interesse entspringt, aus der Freude daran, Neues zu lernen, zu erkennen und zu begreifen. Auf Neugier trifft Paulus bei seiner zweiten Missionsreise in Athen. In der Großstadt pulsierte das Leben. Es sind zahlreiche neue Lehren im Umlauf. Philosophen wie die Epikureer und Stoiker halten die Menschen mit ihren Theorien in Atem. Die Leute stürzen sich neugierig auf alles, was sie Neues zu hören bekommen. Diese Neugier kommt Paulus später noch entgegen. Sein Start in Athen ist allerdings weniger angenehm. Wo er auch hinsieht, stehen überall Götzenstatuen herum. Hier steht der Gott des Krieges, dort sieht er die Göttin der Fruchtbarkeit, da der Gott des Reichtums, dort der Gott der Heilkunst. Nicht erst seit Paulus Christ geworden war, sondern auch schon in seiner Vergangenheit als Jude hatte Paulus verinnerlicht: Gott allein gebührt die Ehre. Er, der Schöpfer des Himmels und der Erde, ist anbetungswürdig. Und ganz sicher nicht diese Götzen aus Holz, Stein oder Metall. Paulus wird richtig wütend. Vielleicht hat er sogar Lust bekommen, die Götterstatuen einfach kaputt zu hauen. Aber er besinnt sich eines Besseren. Er hat den Auftrag von Gott, Menschen mit der guten Botschaft des Evangeliums zu erreichen. Er soll sie für Jesus, den auferstandenen Christus, gewinnen, nicht sie verprellen und ihre Kultur beleidigen. Auch wir heute teilen mit Paulus diesen Auftrag, unseren Glauben zu teilen und das Evangelium weiterzugeben. Darum kann uns auch Paulus darin, wie er vorgeht, ein Vorbild sein. Paulus schafft es, seinen Ärger zurückzustellen. Er entscheidet sich dagegen, den Athenern mal so richtig ihren Irrglauben aufs Brot zu schmieren und sie für ihre hinterwäldlerischen Ansichten auszuschimpfen. Paulus ist sich ja ganz sicher, dass es grundweg verkehrt ist, Gott in Gebilden aus Gold und Stein zu vermuten. Und dennoch, er holt nicht die Glaubenskeule hervor. Im Gegenteil. Paulus hat gelernt, den Griechen ein Grieche zu sein. Er möchte den Menschen auf Augenhöhe begegnen und sie dort abholen, wo sie stehen. Er nimmt ihre Suchbewegung nach dem Göttlichen, nach dem, was höher ist als sie selbst, ernst. Und er würdigt ihre Religiosität und erkennt an, dass ihre Dichter Gutes und Richtiges erkannt haben. Wir Menschen sind von Gottes Art. Hier im Sauerland ist unter vielen Christen eine bestimmte Glaubensfrömmigkeit verbreitet, die ihre Wurzeln im Pietismus hat. Ich selbst bin auch darin beheimatet. Und ich habe festgestellt, dass es so geprägten Christen oft schwerfällt, wertschätzend mit anderen Glaubensrichtungen oder Religionen umzugehen. Selbst wenn ihnen eine andere christliche Frömmigkeit begegnet, also eine andere Art, den Glauben zu leben, läuten bei manchen schon die Alarmglocken. Betet einer frei oder vorformulierte Gebete? Und wenn letztere, könnten die nicht ein Zeichen für eine mangelnde persönliche Beziehung zu Gott sein? Liebt jemand die Anrede Jesus oder sagt er zum Beispiel guter Gott und reicht das aus? Was steckt hinter christlicher Meditation und ist das nicht letztlich ein Kreisen um sich selbst? Solche oder ähnliche kritische Anfragen können da auftauchen. Ich selbst habe solche Gedanken bei mir wahrgenommen, als ich das erste Mal an Exerzitien teilgenommen habe. Exerzitien, das sind geistliche Übungen. Man verbringt einige Tage in der Stille und verbringt viel Zeit mit Gottes Wort und mit Gebet. Ich war mit der katholischen Studentengemeinde Leipzig unterwegs. Bei allen Texten und Gebeten, die wir dort an die Hand bekamen, lief mein evangelisch-pietistischer Scanner immer mit. Darf man das so beten? Ist diese Formulierung biblisch richtig oder ist sie vielleicht zu katholisch? Darf man Gott in sich selbst suchen? Kann er in allen Dingen gefunden werden? So eine permanente Skepsis oder der Verdacht, etwas könnte glaubensmäßig falsch laufen, ist auf Dauer ungesund. Dadurch werden innere Mauern aufgebaut, die eine echte Begegnung zwischen Menschen verhindern. Und auch die Gottesbeziehung kann dadurch blockiert werden. Paulus lebt uns vor, gegenüber seinen andersgläubigen Mitmenschen einen wertschätzenden Blick auf das Gute und auf das Gemeinsame zu richten. Ihr seid auch gläubig. Ihr sucht nach Gott wie ich. Ihr habt erkannt, dass Gott uns allen nahe ist. Auch wir dürfen Gesten und Haltungen anderer Religionen und Frömmigkeiten wertschätzend gegenübertreten. Ja, sogar etwas von ihnen lernen. Natürlich gilt bei allem, wie es uns die Bibel lehrt, prüft aber alles und das Gute behaltet. So hält es auch Paulus. Nach der wertschätzenden Anerkennung der Religion der Athener klärt er sie nun auch darüber auf, was ihnen noch fehlt und wo sie irren. Er weist sie darauf hin, dass Gott selbst Schöpfer und Ursprung aller Dinge ist. Er gibt uns das Leben, den Atem und alles andere. Keineswegs aber lässt sich Gott in solchen Götzenstatuen abbilden, die von Menschen ausgedacht und von Menschenhand gemacht wurden. Paulus lehrt die Menschen, da ist etwas bzw. einer, den ihr noch nicht kennt. Und wieder knüpft er bei ihnen an. Ihr habt da so eine Statue aufgestellt für einen unbekannten Gott. Ich will ihn euch vorstellen. Ihr habt ihn längst verehrt, ohne ihn zu kennen. Es ist Jesus Christus, den Gott von den Toten auferweckt hat. Nun könnten wir meinen, was die Athener angeht, betrifft uns nicht. Bei uns gibt es ja nicht so einen Götterkult. Auch kenne ich zumindest keine Menschen, die sich Götzenstatuen haben anfertigen lassen und sie dann als einen Gott verehren. Mal abgesehen vielleicht von der einen oder anderen unbedacht aufgestellten Buddha-Figur. Aber weit gefehlt. Unsere Götterbilder kommen nur in einem anderen Gewand daher. Es handelt sich bei uns eher um verzerrte Gottesbilder. Und manchmal sind die uns gar nicht so bewusst. Bei uns verehrt vielleicht keiner den Gott des Reichtums. Dafür schleichen sich Erfolgs- und Leistungsdenken oft klammheimlich in den Glauben ein. Da beäugt man sich selbst und andere danach, ob sie auch genug für den Glauben getan haben. Als ob Gott ein Firmenchef wäre, bei dem man befördert werden könnte, wenn man sich fleißiger engagiert, regelmäßiger in der Bibel liest oder inniger betet. Auch betet hier keiner zur Göttin der Natur. Doch setzen viele Menschen darauf, Gott in der Natur zu begegnen. Das ist ja auch nicht falsch. Gott hat in seine Schöpfung etwas von sich selbst hineingelegt. Menschen können etwas von ihm darin erkennen. Davon schreibt Paulus auch in seinem Brief an die Römer, wo es heißt: Gottes unsichtbares Wesen ist seit der Erschaffung der Welt erkennbar an dem, was er geschaffen hat. Aber der Künstler darf nicht mit seinem Kunstwerk gleichgesetzt werden. Wenn wir das Bild eines Malers sehen, sagen wir vielleicht, man sieht etwas von der Leidenschaft des Künstlers, von dem, was ihn bewegt hat. Er zeigt etwas von sich selbst. Aber wir würden nicht sagen, das Bild ist der Künstler. Paulus predigt den Athenern: durch Gott leben wir, bewegen wir uns und haben unser Dasein. Luther übersetzt: in ihm leben, weben und sind wir. Gott umgibt uns und kann uns überall begegnen, aber wir haben ihn nicht in materieller Gestalt, auch nicht in der Natur. Wirklich erkannt werden kann Gott nur durch Jesus Christus. In ihm liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Seit er sich gezeigt hat, ist die Zeit der Unwissenheit vorbei. Jeder ist aufgefordert, umzukehren und sich Jesus zuzuwenden. Das gilt, wenn sich jemand erstmalig Christus zuwendet. Das gilt aber auch immer wieder neu, wenn es darum geht, dass man ein falsches Gottesbild mit sich herumträgt. Gott hat Christus von den Toten auferweckt. Menschen erwachen durch ihn zum wahren Glauben. Jesus ist uns übrigens auch ein Vorbild darin, wie mit fremden Religionen und Glaubensansätzen umgegangen werden kann. Er spricht in vertrauter Weise mit der samaritanischen Frau am Brunnen, mit der er als Jude eigentlich keine Gemeinschaft haben sollte. Oder er lobt den Glauben des heidnischen Hauptmanns und sagt, solchen Glauben habe er in Israel bei keinem gefunden. Auch in Sachen Andersgläubige könnte sich ein falsches Gottesbild bei uns eingeschlichen haben. Eines, das annimmt, Gott würde unsere Hemmungen, die schnellen Urteile und unsere Ängste anderen Religionen gegenüber teilen oder gutheißen. Auch hier bedarf es dann einer Korrektur meines Gottesbildes. Ein Freund von mir erzählte mir einmal von einer Erkenntnis. Er war damals schon ein alter Mann und machte dennoch regelmäßig Yoga-Übungen in seinem Garten. Er berichtete mir, dass er mal einige Jahre ganz damit aufgehört hatte, nachdem ihn eine Schwester im Glauben vor den gefährlichen Einflüssen fernöstlicher Religionen in diese Sportart gewarnt hatte. Erst später habe er erkannt und begriffen, dass das Quatsch ist. Im Gegenteil, die vor Jahrhunderten von weisen Indern entwickelten Körperübungen sind wohltuend für Leib und Seele. Sie können auch eine Hilfe sein, offener für Gottes Wirken zu werden. Er sagte: mit Christus brauchen wir uns vor nichts zu fürchten. Am Ende der Rede, die Paulus in Athen auf dem Areopag hält, stehen die Reaktionen der Leute. Die einen lachen ihn aus. Andere sagen, wir wollen ein andermal mehr davon hören. Einige wenige sind Feuer und Flamme und schließen sich dem christlichen Glauben an. Neugier ist etwas Gutes, wenn sie mehr als Sensationslust ist. Das wird erkennbar daran, wie die Person mit dem Neuen, dem Gehörten, umgeht. Das betrifft sowohl die Situation, dass jemand zum ersten Mal das Evangelium hört, wie die Athener. Das gilt aber auch dann, wenn Gott mein Bild von ihm zurechtrücken will, mir etwas Neues von sich zeigen will. Vielleicht durch einen andersgläubigen Menschen. Dann kann ich mich spottend abwenden. Ich kann aber auch sagen, das ist mir fremd, so kenne ich Gott gar nicht. Aber ich will das mal sacken lassen, dem noch mal weiter nachgehen, noch mehr darüber erfahren. Wenn es darum geht, was Gott uns von sich Neues zeigen will, lasst uns niggelig sein. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.
Der Gemeinde ist Folgendes bekannt zu geben. Am Sonntag Cantate, dem 2. Mai, wird der nächste Videogottesdienst aus der Christuskirche ausgestrahlt. Informationen und den entsprechenden Link finden Sie auf der Internetseite unserer Kirchengemeinde. Wie jeden Sonntag wird im Anschluss an den Gottesdienst ab 11 Uhr zum Online-Kirchcafé eingeladen. Freuen Sie sich auf Begegnungen mit bekannten Menschen aus der Gemeinde. Hinweisen möchte ich nochmals auf die Pfarrwahl zur Wiederbesetzung der zweiten Pfarrstelle. Pfarrerin Christine Rosner hat sich um die zweite Pfarrstelle der Evangelischen Kirchengemeinde Plettenberg beworben. Jedes wahlberechtigte Gemeindeglied kann bis zum Ablauf des 7. Tages nach der letzten Probepredigt und der Vorstellung in der Probekatechese beim Presbyterium melden und schriftlich begründete Bedenken zur Frage der Eignung der Kandidatin vortragen. So steht es im Kirchenrecht. Der Einspruch muss bis Sonntag, dem 25. April, 24 Uhr, beim Vorsitzenden des Presbyteriums Kirchstraße 2 in Plettenberg eingegangen sein. Die Pfarrwahl wird am 29. April im Rahmen der Presbyteriumssitzung unter der Leitung von Superintendent Dr. Christoph Grote stattfinden. Wir freuen uns auf dieses Ereignis. Ebenso freuen wir uns auf die ökumenische Vesper am 25. April um 17 Uhr, die aus der Erlöserkirche in Attendorn ausgestrahlt wird. Dass dieses große ökumenische Ereignis in unserem Kirchenkreis stattfindet, ist ein starkes Zeichen der Verbundenheit der Christen untereinander, gerade in dieser schwierigen Corona-Zeit. Die Vesper wird gestaltet von ganz unterschiedlichen prominenten Gästen. Wir freuen uns auf unsere Präses der Evangelischen Kirche von Westfalen, Annette Kurschus. An ihrer Seite werden Vertreter der Lippischen Landeskirche, des katholischen Bistums Paderborn, des Dekanats Olpe, der Evangelischen Kirchengemeinde Attendorn-Lennestadt sowie der koptisch-orthodoxen Kirche, der syrisch-orthodoxen Kirche und der griechisch-orthodoxen Kirche sein. Nehmen Sie die Gelegenheit wahr, dieses besondere ökumenische Ereignis auch mitzuverfolgen, heute Nachmittag um 17 Uhr. Den Hinweis finden Sie ebenfalls auf der Seite unserer Kirchengemeinde oder der Internetseite der Evangelischen Kirche von Westfalen. Hinweisen möchte ich auch auf die Kollekte am heutigen Sonntag. Sie ist bestimmt für die evangelische Jugendarbeit in Westfalen. Auch wenn zurzeit nicht vieles möglich ist durch die Einschränkungen der Corona-Pandemie, findet doch auch im Bereich dieser Tätigkeit unserer Landeskirche viel statt. Unterstützen Sie bitte unsere Jugendarbeit. Nicht zuletzt möchte ich darauf hinweisen, dass im Mai ein ganz besonderes Ereignis auf uns wartet. Auch wenn wir es nicht mehr versuchen wegen fehlender Präsenzgottesdienste, am 13. bis 16. Mai wird es den dritten ökumenischen Kirchentag geben. Unter dem Leitwort "Schaut hin" werden in dieser Zeit digital ganz verschiedene Angebote gemacht. Gottesdienste, Bibelarbeiten, Kulturveranstaltungen sowie zahlreiche Vorträge mit Diskussionen sind im Angebot. Der dritte ökumenische Kirchentag wird aus Frankfurt am Main ausgestrahlt. Den Auftakt bildet am Donnerstag, dem 13. Mai, am Tag der Himmelfahrt Christi, ein Eröffnungsgottesdienst, der 10 Uhr auch direkt auf ARD übertragen wird. Wenn Sie nähere Informationen wünschen, finden Sie diese unter der Internetseite unserer Evangelischen Kirche von Westfalen oder direkt auf der Internetseite des Ökumenischen Kirchentages. Wenn wir nun miteinander Fürbitte halten, möchte ich noch erinnern an diejenigen Gemeindeglieder, die in der vergangenen Woche verstorben sind und in unserer Kirchengemeinde bestattet wurden. Wir gedenken an Frau Hildegard Odenberg, geborene Brunner, und an Frau Christel Drexelius, geborene Mohr. Möge Gott sie im ewigen Leben erfreuen. Wir wollen der trauernden Angehörigen gedenken und sie in unsere Fürbitte mit einschließen. Soweit die Mitteilungen aus unserer Gemeinde. Und nun lassen Sie uns stille werden zum Gebet. Den Bittruf, Herr, erhöre uns, bitte ich die Gemeinde, hier anwesend oder an den Bildschirmen mit zu beten. Lasst uns beten. Das frische Grün rühmt deine Gegenwart, Gott, du Schöpfer des Lebens. Die Sonne feiert die Auferstehung, mit ihr zusammen feiern wir dich, Herr. Im Licht der Auferstehung Jesu bitten wir dich, lass auch uns die Kraft der Auferstehung spüren. Erwecke die abgestorbenen Hoffnungen in uns zu neuem Leben. Schenke dort neuen Mut, wo Verzweiflung und Ratlosigkeit lähmen. Erfülle die Schwachen mit deiner Lebenskraft. Heile die verwundete Schöpfung. Mache diese Welt neu. Wir bitten, Herr, erhöre uns.
Die Freude über neugeborenes Leben, Umkehr und neuen Glauben erinnern uns an dich. Christus, du Freund der Menschen, voller Sehnsucht nach Frieden bitten wir dich, versöhne die, die im Streit liegen, schenke den Völkern Versöhnung und denen, die sich über die Wahrheit und den rechten Glauben streiten. Lege denen, die durch Hass und Gewalt Geld verdienen, das Handwerk. Schütze die Verwundeten und Verfolgten. Breite deinen Frieden aus. Wir bitten dich,
Herr, erhöre uns.
Deine Kraft erfüllt uns mit Hoffnung gegen den Augenschein. Heiliger Geist, du Trost und Helfer im Leben. In den Liedern der Freude singen wir, wovon nur der Glaube weiß. Erfüllt von deiner österlichen Gegenwart bitten wir dich, begeistere deine Kirche weltweit und führe sie zusammen. Segne alle in unserer Kirchengemeinde und stärke ihren Glauben. Segne unsere Kinder, unsere Täuflinge und Konfirmanden. Wir bitten, Herr, erhöre uns.
Gib den Kranken Hoffnung und denen, die ihnen beistehen, Liebe und Geduld. Nimm dich der Sterbenden an, tröste die Trauernden. Wir gedenken vor dir der verstorbenen Gemeindeglieder, die in der vergangenen Woche beerdigt wurden. Berühre uns alle, Herr, alle, die dich suchen mit deiner belebenden Gegenwart, und führe uns zum ewigen Leben. Wir bitten, Herr, erhöre uns. Lebendiger, barmherziger Gott, Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist, höre unseren Dank, nimm unser Lob an und schenke uns Kraft, wenn wir dich darum bitten mit den Worten, die Jesus seine Jünger gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Ist dein Schatz da? Friedens- und Freudenlicht, dein Schirm und Schild, dein Hilf und Heil, schafft Rat und lässt dich nicht.
Lasst uns miteinander um den Segen Gottes bitten. Gehet hin im Frieden des Herrn.
Gott sei ewiglich Dank.
Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Antlitz auf dich und gebe dir Frieden.